Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen und einen schönen ersten Advent uns allen. Bin ich gut zu verstehen, wegen des Mikrofons und so, ist das okay? Ja. Ja, unser Textwort ist eigentlich schon vorgelesen worden aus dem Neuen Testament, da wird es nämlich komplett zitiert. Das Textwort steht in Sacharja, dem Propheten Sacharja 9, die Verse 9 und 11. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Ja, soweit das Wort. Und ich habe hier einen kleinen Esel mitgebracht. Ich weiß noch, hast du die Eselbilder mitgenommen? Nein. Okay, also wir kennen ja alle irgendwo einen Esel her. Wir haben bestimmt schon so dieses Tier gesehen. Es ist Gott wichtig, dass es ein Esel ist. Denn, und es ist sogar ganz wichtig in der Heilsgeschichte, sonst wäre das ja nicht schon etwa 500 Jahre vor diesem Ereignis angekündigt worden. 500 Jahre vorher etwa hat dieser Prophet Sacharja gelebt. Und wenn Gott etwas vorhersagt an Prophezeiungen, dann ist das wichtig in der Heilsgeschichte. Also wenn da die Rede ist, zum Beispiel in den Vorhersagen, in den Prophezeiungen von der durchbohrten Seite Jesu, dann wissen wir, das ist Gott wichtig, dass man ihm sogar die Seite durchstochen hat. Oder es ist die Rede von den 30 Silberlingen, die der Heiland wert war. Mehr war ihnen Gott nicht wert. Es wird sogar vorhergesagt, dass diese 30 Silberlinge in den Tempel geworfen werden. Und es wird gesagt, dass der gute Hirte verworfen wird und getötet wird. Es wird vorhergesagt, dass die Herde sich zerstreut. Das haben die Jünger ja auch getan, sie sind weggelaufen. All diese Dinge werden vorhergesagt und noch viel mehr. Und diese ganzen Vorhersagen kannten die Schriftgelehrten und Pharisäer. Die Schrift war ihnen ganz vertraut. Sie beschäftigten sich ja fast mit nichts anderem als mit der Heiligen Schrift. Und doch begriffen sie nicht, dass sie selbst aktiv an diesen Ereignissen beteiligt waren. Dass sie selbst aktiv diese Vorhersagen umsetzten. Keiner von ihnen kam auf den Gedanken, halt, was machen wir da? Wir erfüllen genau die in den Propheten genannten Verheißungen, Vorhersagen. Wir selbst sind es, die den lange ersehnten Messias töten. Auf den Gedanken kamen sie nicht, obwohl es absolut alles übereinstimmte, was in den Propheten gesagt wurde. Seltsam, dass wir klugen Menschen so gar nicht in der Lage sind, trotz klarer Vorhersagen die Ereignisse um uns herum zu deuten, zu erkennen, dass jetzt Gottes Handeln geschieht. Warum? Warum war der Verstand dieser klugen Menschen so vernebelt? Wieso konnten sie das nicht erkennen? Und beim Nachdenken kam mir eine menschliche Eigenschaft ein, die uns ganz stark hindert, Gott zu erkennen. Sie steht im Widerspruch zu der Eigenschaft, die hier in unserem Text betont wird. Zu der Eigenschaft Jesu, dass er demütig kommt. Es ist unser Stolz. Unser Stolz hindert uns oft daran, zu erkennen, wie Gott mit uns handelt. Demütig zieht Jesus auf einem Fohlen in Jerusalem ein. Der Text redet sogar von einem siegreichen König. Ein siegreicher König kommt normalerweise hoch zu Ross, viel höher als die Menge um ihn herum. Alle müssen zu ihm aufschauen. Ein Esel ist ja klein und man sitzt praktisch auf seiner Schulter, recht weit vorne, weil der Rücken das gar nicht aushält, diese Last zu tragen. Er ist auf Augenhöhe praktisch mit den umgebenden Menschen. Aber er weiß auch, dass er auf diesen Jubel der Volksmenge nichts geben kann. Unser Eselsfohlen hatte offensichtlich keinen Stress mit dem Gejohle der Menschenmenge. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hatten Stress. Sie hatten ein Riesenproblem mit diesem Jesus, denn sie wurden noch nie so bejubelt. Ihnen haben die Herzen noch nie so Hosianna oder sowas zugeworfen. Ihnen flogen die Herzen nicht zu. Aber sie hatten einen Status im Volk. Sie hatten eine Ehre, sie hatten Ansehen. Und jetzt konnten sie nicht ertragen, dass hier jemand war, der dieses Ansehen gefährdete, der diese Ehre gefährdete. Sie waren von dem Gedanken besessen, ihre gesellschaftliche Stellung, ihre Macht zu erhalten. Das machte sie blind für das, was hier geschah. Und sie baten Jesus sogar, sag doch denen, dass sie nicht mehr so rufen sollen. Gerade die Kinder, die waren so laut. Wir kennen das ja, Kindergeschrei kann ja richtig laut sein. Die sollen schweigen. Das ist ja nicht zum Ertragen praktisch, ja? Und Jesus antwortete ihnen dann, wenn diese aufhören zu schreien, dann fangen die Steine an zu schreien. Es musste also der ganzen Stadt kundgetan werden, dass Jesus einzog. Ganz Jerusalem bekam dieses Ereignis mit. Manchmal denken wir ja, dass Gottes Wort auch manche Lappalie berichtet. So wird zum Beispiel berichtet, dass die Engel verkündeten, dass da ein Kind, ein frisch geborenes Kind, in Windeln gewickelt liegt. Ist ja eigentlich eine Lappalie. Welcher Säugling liegt nicht in Windeln? Aber aus Sicht der Engel, aus Sicht des Himmels, war das eine Ungeheuerlichkeit. Der große Gott erniedrigt sich so, dass er in Windeln gewickelt wird, dass man ihm den Hintern sauber machen muss. Der großartige Gott, die Engel, unfassbar. In Windeln gewickelt, der große Gott. Aus Gottes Sicht, aus Sicht des Himmels, eine Ungeheuerlichkeit. Und auch hier, warum so wichtig, dass er auf einem Eselsfohlen kommt. Ja, jetzt wäre es gut, wir hätten einen Experten für Esel da. Der könnte uns vielleicht was erklären. Aber wir können ja auch im Internet heute googeln und sonst wie nachschauen, was so Esel ausmachen. Und ich habe dann bei Wikipedia da mal nachgeschaut. Ja, Esel kommen ja eigentlich in unserem Sprachgebrauch nicht so gut weg, ne? Du bist ein dummer Esel, sagt man schon mal. Oder das ist ein dummer Esel. Also man geht davon aus, dass Esel dumm sind. Oder wenn so ein Knick im Buch ist, dann sagt man Eselsohr dazu. Ne? Oder wenn man etwas sich nicht merken kann, wenn man so dumm ist, sich was zu merken, dann baut man sich eine Eselsbrücke. Dann kann man es sich merken. Ja, also der Esel gilt ein bisschen als dumm und störrig. Beim Pferd spricht man dagegen von einem stolzen Pferd, einem stolzer Reiter. Diese Adjektive werden beim Esel nicht benutzt. Ja, ich musste mich dann bei meinen Recherchen belehren lassen, dass der Esel gar kein dummes Tier ist. Ich zitiere mal ganz kurz aus dem Wikipedia. Da gibt es einen Vergleich zwischen Esel und Pferd. Es gehören ja beide zur gleichen Tiergruppe. Neben den rein äußerlichen Unterschieden zu Pferden verfügen Esel über einige Besonderheiten, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind. Jetzt zitiere ich eine Sache. Bedeutend ist der Unterschied im Verhalten. Pferde neigen in Stresssituationen zur Flucht. Das sind Steppentiere, da ist alles eben normalerweise, wo die von Natur aus lebten. Und da können die losrasen. Esel hingegen neigen zum Innehalten. denn sie lebten ursprünglich im Gebirge, in felsigen Gebieten. Eselstuten leben oftmals alleine mit ihren Fohlen im Gebirge und eine sofortige Flucht ist deshalb nicht immer möglich, ohne das Fohlen zu gefährden. Esel bleiben in Stresssituationen daher wie angewurzelt stehen. Zusätzlicher Stress, zum Beispiel durch Schläge oder Schreie, verstärkt diese Stache eher, woraus der Ruf des Esels als besonders stures oder dummes Tier resultiert. Dies ist jedoch falsch. Esel leben ursprünglich in schroffem Ödland und felsigem Gebirge. Esel sind sehr aufmerksam. Sie prüfen genau, wohin sie treten. Anders als beim Pferd, einem Bewohner offener Steppen, würde eine kopflose Flucht der Tiere im steilen oder steinigen Gelände zum sicheren Tod führen. Jetzt wissen wir, warum Esel manchmal stehen bleiben und nicht mehr weiter wollen. Ein Esel kann bis zu 40 Jahre werden und Fohlen sind auch längere Zeit auf die Mutter fixiert. Also das kann bis zu 4 Jahren gehen, wenn man die Fohlen nicht vorher trennt von der Mutter. Man trennt sie üblicherweise zwischen einem halben Jahr und einem Jahr von der Eselsmutter, damit sich das Fohlen an den Menschen gewöhnt. Ja, und diese Gewöhnungsphase dauert nach meinen Recherchen etwa 2 Monate. Dann soll der neue Halter, der Mensch, mit dem Esel jeden Tag spazieren gehen, damit sich das Fohlen an den Menschen gewöhnt und Vertrauen aufbaut. Das ist ganz wichtig. Er muss das Vertrauen des Esels gewinnen, damit er ihm gehorcht. Unser Eselsfohlen hier, auf dem Jesus reitet, wird also schon 500 Jahre vorher angekündigt. Das heißt, Gott wusste, dass dieses Tier dein Leben wird. Und da kam der Gedanke, so wie die Bibel sagt, dass Gott uns schon gekannt hat vor Grundlegung der Welt, scheint er auch die ganze Tierwelt schon gekannt zu haben. Denn er kannte das Eselsfohlen. Und wenn wir das Verhalten unseres Eselsfohlen jetzt betrachten, es wird frisch von der Mutter genommen, zu Jesus gebracht, vielleicht war auch die Mutter mit dabei, das geht aus verschiedenen Texten nicht so ganz klar hervor, und Jesus sich darauf setzt, lässt es das Fohlen zu. Das ist sehr untypisch, denn Jesus hat nicht 2 Monate lang das Fohlen spazieren geführt. Dieses Eselsfohlen hatte auch keine Scheu vor den Jüngern, die es holten. Es ging willig mit. Es machte keine Probleme, dass Jesus sich darauf setzte. Es musste also Vertrauen zu Jesus haben. Obwohl es Jesus noch nie gesehen hat, denn geschweige denn, dass er das Fohlen schon längere Zeit spazieren geführt hätte. Ne? Aber es ließ Jesus aufsitzen und folgte gehorsam seiner Führung in die Stadt Jerusalem. Es trug Jesus ruhig an den jubelnden, an den schreienden Menschenmassen vorbei, trabte über die ausgelegten Kleider und Palmzweige und empfand offensichtlich, im Gegensatz zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, keinen Stress. Das war also für unser Eselsfohlen eine total neue Erfahrung und man sollte meinen, dass das Tier normalerweise hätte in Stress geraten müssen, doch wie gesagt, der Esel trabte stressfrei bis nach Jerusalem hinein zum Tempel. Jetzt weiß ich nicht, was dem Esel durch den Kopf ging, aber ich gehe davon aus, dass Gott diesem Esel klar machte, wer auf ihm saß. Dass dieser Esel glücklich war mit der Last, die er tragen durfte. Es trug seinen Schöpfer und den Heiland der Welt. Wenn Gott sogar im Alten Testament einen Esel sprechen lassen konnte, dann konnte er auch dem Eselsfohlen klar machen, wer auf ihm saß. Und ich bin überzeugt, dass das Fohlen die Liebe Jesu spürte. Auch die Menschen drumherum, die waren ja ausgelassen, das war ja so eine Stimmung wie bei Karneval oder noch heftiger. Sie ließen Jesus hochleben. Sie waren glücklich. Jetzt kommt endlich Veränderung in unser Leben. Was war der Grund für ihre Freude? Ja, sie erhofften sich eine Veränderung der Umstände. Sie wollten von dem Joch der Römer befreit werden. Sie erhofften sich Hilfe bei Krankheiten. Jesus konnte ja heilen, sogar. Kurz ein paar Tage vorher hatte er einen Toten auferweckt, der schon 4 Tage im Grab lag. Das war das Gesprächsthema Nummer 1 in Jerusalem zur Zeit. Auf Jesus ruhten so viele Hoffnungen, so viele Erwartungen. Er hat ihre Erwartungen enttäuscht. Natürlich wusste Jesus, dass er diese Erwartungen nicht erfüllen würde. Jetzt hätte Jesus am Tempel sich auf die Stufen oben stellen können, eine Ansprache halten können und mal sagen können, was er wirklich will. Ihnen erklären, was seine eigentliche Mission ist. Aber Jesus tat das nicht. Er korrigierte die Erwartungshaltung nicht, sondern ließ ihren Jubel zu. Und ich glaube, sie hätten ihm auch gar nicht richtig zugehört, wenn er ihnen gesagt hätte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn er ihnen gesagt hätte, ich bin gekommen, euch von euren Sünden zu erlösen. Ich bin gekommen, euch die Tür zum Paradies wieder aufzutun. Nein, das hätten sie nicht verstanden. Das wäre auch gar nicht das, was sie hören wollten. Sogar seine Jünger dachten ja, jetzt kommt der Heiland groß heraus. Jetzt würde er die Position einnehmen, die ihm ihrer Meinung nach zustand. Nur das Eselsfohlen, das hatte keine Erwartung. Gar keine. Es war glücklich, den Heiland zu tragen. Wenn Gott dieser Einzug in Jerusalem auf dem Esel so wichtig war, dass er uns schon 500 Jahre vorher darauf aufmerksam macht, dann hat das für uns auch eine wichtige Botschaft. Das hat eine tiefe geistliche Bedeutung. Denn nichts im Leben Jesu geschieht einfach so. Es ist das vollkommenste Leben, was es gibt. Das Leben Jesu war genau vorgezeichnet. Nichts war dem Zufall überlassen, aus der Sicht des Himmels. Keins seiner Worte war zu viel. Jedes Wort von ihm war Geist und Leben. Also hat dieses Ereignis auch eine tiefe geistliche Bedeutung für uns, für unser Leben. Zum Beispiel spricht Jesus davon, dass er vor unserer Tür steht und darauf wartet, in unser Leben eingelassen zu werden. Er wartet demütig. Er klopft. Er pocht an in unserem Leben und wenn wir die Tür auftun, dann kommt er. So demütig ist er. Er macht keinen Unterschied. Er sagt, nee, du bist mir nicht gut genug. Das sagt er nicht, im Gegenteil. Er kommt mit seiner ganzen Liebe. Und er verspricht, das Mahl mit uns zu halten, sobald wir ihm die Tür in unser Leben öffnen. Daher ist es naheliegend, den Einzug Jesu in Jerusalem auch unter dem Aspekt zu betrachten, dass er in unser Leben kommt. Wenn es heißt, dass Jesus demütig auf einem Esel einzieht, dann stimmt das auch für seinen Einzug bei uns. Er hat keine Erwartung. Er hat nur die Hoffnung und Erwartung, dass er bei uns einziehen darf. Er erwartet nicht, dass er in ein Leben einzieht, wo alles für ihn bereitet ist. Der Tisch gedeckt, die Kerzen angezündet, der Wein auf dem Tisch. Nein, er kommt ins Chaos. Er kommt in unser Herz so, wie es ist, schmutzig, unaufgeräumt. Er sagt nicht, solange du so lebst, werde ich nicht zu dir kommen. Hat sich was geändert? Am Mikrofon? Ah, ist wieder da. Und er schämt sich nicht für uns. Er sagt nicht, du musst dich erst bessern, bevor ich zu dir komme. Nein, er kommt sofort, wenn wir ihn einlassen. So wie ich bin, so kommt er zu mir. Und beim Einzug in Jerusalem erleben wir dann eine große Freude, wenn Jesus in unser Leben reinkommt. Was Was dann aber passieren kann, ist, dass wir falsche Erwartungen haben an ihn. Jetzt wird alles gut, könnte man denken, dass das unsere Erwartungen sind. Vielleicht wird er jetzt meine Probleme lösen, die mich mit mir herumschleppen und mit denen ich nicht zurechtkomme. Vielleicht wird er mir bei meinen Krankheiten helfen, familiären Problemen, beruflich, wo auch immer. Wo auch immer wir Probleme haben. Und er hilft auch oft. Aber er hilft oft nicht so, wie wir es hoffen, wie wir es erwarten. Aber das schreckt ihn nicht ab. Er steht uns trotzdem zur Seite. Er lässt uns deswegen nicht fallen, wenn wir von ihm mal enttäuscht sind. Wenn wir beten und beten, beten, es geschieht nichts. Vielleicht gibt er uns die Kraft, eine Situation auszuhalten oder zu akzeptieren. Aber er ist da, er bleibt da. Ich muss die Hoffnung, ich darf den Glauben nicht aufgeben. Er ist da, wenn er sagt, ich bin in dein Leben gekommen, dann ist er da, auch wenn unsere äußeren Situationen vielleicht sich nicht so verändern, wie wir es uns erhofft haben. Denn auch uns gilt, Jesus kommt in unser Leben, um uns zurückzubringen zum Vater, um uns zurückzubringen in sein Reich, in sein Paradies. Er will uns ewig bei sich haben, so einen Typen wie dich und mich wieder ewig bei sich haben. Als Jesus in Jerusalem einzieht, geht er in den Tempel und treibt da die Geldwechsler und die Taubenverkäufer raus mit der Peitsche. Das war seine erste Handlung nach diesem Einzug in Jerusalem. Und er sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr aber habt es zur Mördergrube gemacht. Wurde im Tempel nicht mehr gebetet? Doch, gerade hier sprachen die Pharisäer und Schriftgelehrten ihre langen Gebete. In aller Öffentlichkeit, da wurde ganz viel gebetet. Und trotzdem sagt Jesus, das ist kein Bethaus mehr. Und wir kennen die Geschichte von dem Zöllner, der betet, mein Gott, sei mir Sünder gnädig. Das war das Gebet, das Jesus erhörte, das von dem Jesus sagte, das wurde erhört. Aber so beteten die Pharisäer und Schriftgelehrten nicht. Auch die Geldwechsler und Taubenverkäufer hatten andere Anliegen. Da ging es vor allem um ihren Verdienst. Egal, wen sie dafür ausbeuteten. Denn die Tauben dienten gerade den armen Menschen, die kein Schaf sich leisten konnten als Opfertier. Ja, das könnte also auch ein Hinweis sein, dass auch in unserem Leben der Umgang mit Geld von Gott neu geregelt werden muss. Sonst könnte das Geld uns daran hindern, richtig zu beten. All diese Probleme hatte unser Esel nicht. Er schrie nicht mit der Menge, er trabte genau den Weg, den Jesus wollte. Er durfte Jesus dienen. Er tat nur das, was Jesus von ihm erwartete. Und da stand Jesus ganz zur Verfügung. Tun auch wir das, was Jesus von uns erwartet. Lassen wir ihn in alle unsere Lebensbereiche neu einziehen. Er kommt demütig. Er erträgt auch von uns viel. Trotzdem lässt er sich von nichts abhalten, bei uns einzuziehen. Und wenn wir nicht so gehorsam sind wie der kleine Esel, sondern mal eigene Wege gehen, verlässt Jesus uns nicht. Wie gut, dass Jesus zu seiner Zusage steht, dass niemand in der Lage ist, uns aus seiner Hand zu reißen. Und dieses Wort niemand schließt mich ein. Auch ich bin nicht in der Lage, mich aus seiner Hand zu reißen, wenn er mich mal festgehalten hat. Wir erwarten von ihm, dass er uns nie vergisst, in keinem Augenblick. Vielleicht erhoffen wir uns sogar, dass er uns vor Corona schützt, dass er die Viren unter Kontrolle hat. Ich glaube, wir hoffen das alle. Welch ein großer Gott! Was hat er alles unter seiner Kontrolle? wie groß ist seine Macht und seine Allwissenheit und wie groß ist seine unendliche Liebe. Er ist ein Gott, der treu ist, sogar wenn wir untreu sind. Welch ein Gott offenbart sich in Jesus. Herr, hilf mir, dir so zur Verfügung zu stehen wie der kleine Esel. Amen. Wir wollen eine Gebetsgemeinschaft haben. Und ich bitte jeden, der möchte, laut zu beten, damit wir alle das verstehen. Ihr habt hier kein Mikrofon.